Afghanistan ist ein sehr heterogenes Land. Es gibt zwei Amtssprachen, Pashto und Dari. Die Bevölkerung besteht aus vielen Gruppen. Afghanistan, ein multiethnisches Land. Ich kann mir vorstellen, dass es neben organisatorischen und politischen Schwierigkeiten einfach unglaublich kompliziert ist, da auch gemeinsam mit so vielen Organisationen auf den grünen Zweig zu kommen. Frau Sarai, gibt es da in gewisser Weise, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, auch ein gewisses Ringen um Macht und Ideologie?
Ja, mit Sicherheit. Also Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Afghanistan ein Vielvölkerstaat ist. Also in der Ethnologie schätzt man zwischen 50 und 200 Ethnien, was schon sehr nicht aussagekräftig ist. Also zwischen 50 und 200. Daran merkt man schon, wie uneindeutig ethnische Grenzziehungen eigentlich sind und auf welche Faktoren es ankommt, auf denen man Differenzierungen festlegt. Nichtsdestotrotz gibt es ethnische Gruppierungen. Wir haben es aber nicht nur mit einer ethnischen Heterogenität und Vielfalt zu tun, sondern auch mit einer religiösen Vielfalt. Oft wird gesagt, der Islam ist die Grundlage des afghanischen Glaubens, sage ich
mal. Ja, wenn man nach Wikipedia geht, da steht 99%.
99% laut Prozentzahl, aber welche unterschiedlichen Formierungen des Islams innerhalb von Afghanistan gibt, was sich widerspiegelt anhand der unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen, der kulturellen Vielfalt des Landes, dann wird natürlich die Aussage, dass der Islam ein Grundnenner ist, etwas relativiert.
Und durch die Taliban war natürlich ja auch klar eine ganz andere Grundidee da, Gottesstaat, keine Mädchen in Schule und Unterricht dann zu haben etc. Kann man in Afghanistan ohne die Taliban und diese Idee in gewisser Weise auch was etablieren oder ist es nicht auch wichtig, die mit einzubinden?
Das ist schwierig. Also man hat es ja 2001 und 2004, 2005 schon versucht und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Pashtunen fast die Hälfte also 42% der Bevölkerung ausmachen und damit die größte ethnische Gruppierung in Afghanistan darstellen und auch grenzübergreifend, also sowohl in Pakistan als auch in Afghanistan vorhanden sind, wo sich ja der Großteil des Konflikts auch abspielt, weil eben eine künstliche Grenzziehung stattgefunden hat, die Durand-Linie. Und ich denke, ein Friedensprozess ohne die Einbindung der Taliban oder pashtunischer Stämme mit einzubeziehen, wäre ziemlich fatal.
Ja, Herr Bittlingmeier wird schon nervös.
Ich werde schon nervös, genau. Also, wenn man sich überlegt, warum eigentlich Bildung so umkämpft ist, gerade auch in Afghanistan, dann ist eine bildungssoziologische Perspektive ganz hilfreich. Mit Bildung standardisieren sie. Und eines der Grundprobleme in Afghanistan, eigentlich ganz traditionell, ist die Idee, dass man aus Afghanistan sozusagen einen normalen, repräsentativen Nationalstaat bastelt. Und das widerspricht so ein bisschen der gesamten Geschichte der gesamten Region. Über die Curricula, über Schule standardisieren sie und tragen letzten Endes auch zu so etwas wie einem Nationalbewusstsein bei. Das ist eigentlich Standard in der Bildungssoziologie, in der bildungssoziologischen Forschung. Genau deshalb sind Schulen aus der Perspektive sozusagen von Gruppen, die Taliban, das ist eine extrem heterogene Gruppe, da gibt es völlig durchgeknallt und es gibt irgendwie Moderate. Das heißt, also da müssen wir auch ein bisschen bindifferenzieren. Aber aus diesem Grunde ist für jede beliebige Gruppe, die den Staat als solchen, als nicht legitime Gesamtvertretung anerkennt, ist dann ein durchgesetztes Bildungssystem ein absolutes Dorn im Auge. Wenn man sich anschaut, welche Schulen die Taliban vorrangig angegriffen haben, dann sieht man, dass es staatliche Schulen sind, keine Schulen von schwedischen NGOs oder ähnliches. Das heißt, da werden andere Konfliktlinien, über die wenig gesprochen wird, werden sozusagen überlagert und es gibt ein paar bildungssoziologische Studien, es ist nicht viel, was es dazu gibt. Aber die zeigen dann, dass es viel differenzierter ist, dass auch die Taliban, also jedenfalls die meisten der Taliban, soweit ich das verfolgen kann von hier aus, nicht gegen Bildung oder Schule an sich sind, sondern Mädchen und Jungen sollen getrennt unterrichtet werden und so weiter. Das heißt, es geht nicht darum, Schule ja, nein, sondern die Konfliktlinien sind differenzierter. Und in den Medien wird gerne sozusagen das so zwischen Aufklärung und Barbarei verhandelt und das ist, glaube ich, eine falsche Polarisierung.
Jetzt gibt es da, Sie haben es gerade schon angesprochen, schwedische Schulen, es gibt die Franzosen, die sich einbringen, es gibt den Iran, haben Sie angesprochen. Das sind ja unheimlich viele verschiedene Ideen von Bildung, also ganz fein nuanciert eigentlich. Wie kann denn das funktionieren, auch für die Afghanistan-Kolleginnen und Kollegen, sich da mit einzubringen? Also gibt es da genug Austausch überhaupt oder werden da verschiedene Sachen auch aufoktroyiert in gewisser Weise?
Also ich bin froh, dass ich nicht in Afghanistan unterrichten muss, weil die Lage, jetzt mal unabhängig von den Sicherheitslagen, die Lage ist extrem unübersichtlich. Im Augenblick versucht mehr oder weniger jedes Land, jedes Industrieland, die eigenen Curricula in Afghanistan zu etablieren. Immer mit der Perspektive, wenn sich das Land irgendwann beruhigt hat, ist ein Land mit extrem vielen Bodenschätzen, mit sozusagen immer wieder sehr, sehr guten Prognosen, wenn sich das Land dann beruhigt hat, um dann eben entsprechend Voraussetzungen zu schaffen, die dann zu einem am Ende ökonomischen Austausch führen. Von daher gibt es im Augenblick einen gewissen Kampf um Curricula und sie haben dann die ganz merkwürdige, an den Hochschulen etwa, die ganz merkwürdige Situation, dass sie dann im Fach Geografie mit deutschen Curricula arbeiten oder auch im Fach Biologie mit deutschen Curricula arbeiten, in anderen Fächern mit französischen, in anderen Fächern mit schwedischen, häufig mit britischen oder US-amerikanischen. Von daher ist die Lage sehr, sehr unübersichtlich. Und es ist im Augenblick tatsächlich ein Kampf um Standardisierung, gerade auch im Bereich, der uns sehr interessiert mit der Tagung, im Bereich der Lehrerbildung und Lehrerausbildung.
Wie sieht denn die Gender-Perspektive an dieser Stelle aus? Also wir haben es vorhin schon angesprochen, die Mädchen gehen jetzt zur Schule schon seit einer ganzen Weile. Aber wie hat sich das denn voranentwickelt?
Also nach den Zahlen, die das Bildungsministerium, das afghanische Bildungsministerium, aber auch andere NGOs vorlegen, ist die Einschulungsquote der Mädchen kontinuierlich gestiegen. Da muss man räumliche Disparitäten sehr stark mit einbeziehen, weil es gibt Bereiche oder es gibt Gegenden, in denen Mädchen nach wie vor kaum zur Schule gehen. Wenn Mädchen zur Schule gehen, da muss man auch aufpassen, weil es sind dann in der Regel, gehen sie dann keine 8 oder 9 Jahre zur Schule, machen anschließende Berufsausbildung etc., sondern gehen halt nur 4, 5, 6 Jahre zur Schule und so weiter. Daher muss man da das ein bisschen in der Regel differenzieren. Aber es gibt schon eine ganze Reihe von Erfolgsmeldungen in der Hinsicht. Also wenn Sie mal Bilder aus dem afghanischen Parlament sehen beispielsweise, dann sehen Sie eben auch nicht Frauen unter Burkas, sondern Sie sehen dann Parlamentarierinnen, ja, die genauso heftig mitdiskutieren wie dann eben ihre Männer. Das heißt also, die Vorstellung, die wir auch ganz gerne im Kopf haben, in Afghanistan gibt es nur Frauen, die unter Burkas rumlaufen, die ist so natürlich auch nicht richtig, sondern bis hin zur repräsentativen Vertretung im Parlament sind Frauen vertreten.